Ball Hawks.
The ball's caught.
Game over, baby.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max und Tobias.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück aus der doch etwas längeren Pause, die wir uns hier gegönnt haben. Also genau, herzlich willkommen zurück bei Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Wir waren ja einmal kurz für eine kleine Sonderfolge wieder da, der Max Lenge und ich. Und heute geht's wieder richtig um NFL-Football. Wir reden mit euch über unsere Division, die NFC West. Und das mache ich heute natürlich wieder nicht alleine, sondern heute mit dem Tobi. Moin Tobi.
Hallo.
Und wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Hier haben wir heute hochkarätige deutsche NFL-Prominenz da. Und zwar für die Cardinals, für die Arizona Cardinals, haben wir Adrian Franke gewinnen können. Moin Adrian.
Servus, vielen Dank für die Einladung.
Genau, also ich gehe mal davon aus, dass die meisten dich kennen sollten, aber falls wir ein paar Hörer haben, die sich wirklich nur über die Seahawks informieren und alles andere gar nicht an sich ranlassen, vielleicht kannst du dich einmal kurz vorstellen und einmal einmal durchgeben, woher man dich kennen könnte und was du so machst rund um die NFL.
Mhm, klar, gerne. Genau, also ich leite den NFL-Bereich auf Spox, das heißt, das ist so meine tägliche Arbeit, da werdet ihr auch am meisten von mir lesen, abgesehen von Twitter, das ist so die Alternative. Ansonsten kommentiere ich die NFL auf The Zone, das ist dann so das andere, wo man mich regelmäßig hört und dann vor allem eben auch noch in meinem eigenen NFL-Podcast, den ich co-hoste, Downset Talk. Da machen wir jetzt gerade die erste Sommerpause, die wir jemals hatten bisher. Also jetzt im Moment gibt es gerade keine neuen Folgen, aber wir haben jetzt schon sehr, sehr viel über alle Divisions gesprochen in der Offseason. Das heißt, auch die NFC West kann man da sich anhören. Und ansonsten einmal die Woche sprechen wir auch da über die NFL.
Genau, also an der Stelle auch nochmal eine dicke Empfehlung auf jeden Fall. Vor allen Dingen natürlich dann die NFC West-Folge für alle, die sich dann wirklich nur über die Seahawks informieren wollen. Da hat unser Mitpodcaster Max Lenge auch mal seinen Senf dazugegeben. Mhm. So ein bisschen, über die Seahawks geschnackt. Was genau wollen wir heute eigentlich machen? Und zwar fangen wir heute an mit der Divisions-Preview. Und zwar wollen wir jetzt die kommenden Wochen jedes unserer Rivalen-Teams einmal unter die Lupe nehmen. Und wir beginnen heute, wie schon erwähnt, mit den Arizona Cardinals. Und genau, nächste Woche kommt das nächste Team auch wieder mit Gast. Also da wollen wir jetzt auf jeden Fall mal so ein bisschen langsam den Weg in Richtung neuer Saison weisen. Und ich habe auf jeden Fall Bock. Und bevor wir uns damit auseinandersetzen, gibt's wie immer noch mal ganz kurz und knapp die Seahawks-News.
Frisch aus dem Locker-Room, unsere Seahawks-News.
Genau, und bei den News fangen wir an mit einem kleinen Gerücht, das so die letzten, Wochen so ein bisschen aufkam. Und zwar hat Safety Jamal Adams verkündet, dass er die New York Jets doch gerne verlassen möchte und hat den Jets gleich mal eine Liste auf den Tisch gelegt, welche Teams denn da so in Frage kämen. Und sind natürlich allesamt Playoff-Teams oder mögliche Contender. Und unter anderem war eben auch die Seahawks mit dabei. Und das lässt jetzt natürlich einige Herzen höher schlagen, weil Jamal Adams sicherlich einer der talentiertesten Spieler überhaupt in der NFL auf seiner Position, einer der besten. Und Adrian, was meinst du, wie wahrscheinlich ist es, dass wir Jamal Adams eventuell bei den Seahawks sehen könnten?
Ja, also er hat ja diese Liste, die er da rausgehauen hat, die war ja dann vor allem auch Teams eben, für die er spielen würde, ohne einen neuen Vertrag zu bekommen. Also das war ja so der andere Teil dieser ganzen Debatte, eben um noch ein Jahr unter seinem alten Vertrag zu spielen und dann erst einen neuen Vertrag zu bekommen. Und das waren halt eben, wie du gesagt hast, alles irgendwie Contender oder Teams, die zumindest in der Nähe sind. Das heißt so, die Absicht ist schon relativ klar erkennbar, die Jets sind ihm aktuell zu schlecht und er sieht jetzt auch nicht unmittelbare Besserung. Und wenn er halt bei den Jets bleibt, dann will er sozusagen dementsprechend finanziell dafür entlohnt werden, während er halt für ein anderes Team dann auch für günstiger spielen würde. Also ehrlicherweise muss man natürlich einerseits sagen, hat Jamal Adams überhaupt keine Trümpfe in der Hand, weil die Jets können ihn noch sehr lange sehr kostenkontrolliert an sich binden. Da sind die Jets an der deutlich längeren Leine. Das wird insofern dann vielleicht ein bisschen davon neutralisiert, dass er natürlich andersrum die Macht, sage ich jetzt mal, hat, so lange schlechte Stimmung zu verbreiten, bis er vielleicht dann doch seinen Wunsch bekommt. Wir haben das ja mit Stephon Diggs gerade gesehen, der ja dann auch letztlich doch getradet wurde, nachdem der über Monate ja immer wieder mal so irgendwie Sachen auf Social Media rausgehauen hat. Das ist aber eigentlich auch so der einzige Weg, den ich da sehe, weil jetzt ist es eine sehr, sehr offene Situation eben, dadurch, dass das alles rauskam. Die Jets werden nicht den Mega-Preis für ihn bekommen, das kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Und dann wird es halt für ihn nicht die Masse an Alternativen geben, sagen wir es mal so. Deswegen glaube ich ehrlicherweise im Moment eher, dass er bei den Jets bleiben wird, vorläufig. Sollte er gehen, ich denke, dann wäre jetzt Seattle auch nicht mein Favorit. Also wenn ich raten müsste, Dallas wäre da sicher ganz weit vorne mit dabei. Ich meine, Seattle, das würde schon super reinpassen, überhaupt keine Frage. Aber ich würde, also zum einen vermute ich, dass er jetzt mal kurzfristig zumindest bleibt. Und falls er geht, dann sehe ich eher andere Teams nochmal ein bisschen weiter vorne.
Ja, zumal Adams wäre unser bester Pass-Rusher, wenn man seine Sacks aus letzter Saison sich einfach anguckt. Tobi, wenn du jetzt GM spielen würdest, wie wichtig wäre es dir so ein Spiel? Ich weiß, du wolltest nicht, dass ich dir diese Frage stelle, aber was würdest du für einen Jamal Adams jetzt aufwenden?
Ja, also die Ansicht, die ich von vielen Fans dann auch öfter mal lese, ist, ja, Erstrunden-Pick weggeben, die letzten Jahre war eh alles schlecht, was wir in der ersten Runde gepickt haben, das wäre jetzt was ich jetzt nicht so sehen würde, vor allem der Erstrunden-Pick ist einfach der Pick, wo die Wahrscheinlichkeit trotzdem am höchsten ist, was Gutes zu ziehen und ja, ich weiß nicht, also wenn ich jetzt sonst blauer raten würde, dann zweite und vierte Runde beispielsweise und ich glaube, da kommen die Jets auch ganz gut weg, je nachdem, wie viel verbrannte Erde Adams da auch hinterlässt und jetzt rein sportlich ist er auf jeden Fall eine Verstärkung, aber unser Safety-Tandem finde ich jetzt auch gar nicht so verkehrt mit Dix und McDougal aktuell und Marquise Blair, der auch noch in der Hinterhand ist. Ja, also diesen ganz zwingenden Handlungsbedarf bei Adams oder für Adams sehe ich dann auch nicht, dass man da irgendwie jeden Preis zahlen sollte.
Und ich glaube, dann machen es die Jets halt nicht, ne? Ich denke, das wäre dann so meine andere Seite der Gleichung, wenn du halt gesagt hast, die zweite und vierte Runden-Pick, dann würde ich es auch nicht machen anstelle der Jets. Und dann kommt halt das wieder ins Spiel, dass die Jets ja halt im Prinzip alle Trümpfe in der Hand haben.
Ja, absolut. Also ich glaube, ja, ich meine, wenn man jetzt ein Angebot macht, das absurd hoch ist, dann würde Adam Gase sich sicherlich nochmal überlegen, ob er es nicht vielleicht doch machen sollte. Aber beziehungsweise gut, ob Gase da überhaupt so die letzte Entscheidung hat, ist wahrscheinlich auch eher nicht der Fall. Aber ja, ich denke auch mit dem zweiten und viertrunden Pick, da würden die Jets wahrscheinlich nicht mal den Hörer abnehmen. Ja, von daher, genau, ist alles eigentlich nur Spekulation. Adrian hat es gesagt, vermutlich bleibt er sogar erstmal in New York, wenn jetzt nicht was ganz Verrücktes passiert. Aber ja, wäre auf jeden Fall ein schönes Gedankenspiel, so ein Defensive Star mal wieder in der Seahawks Secondary zu sehen. Ja, etwas schlechtere Nachrichten kommen jetzt. Und zwar hat Rookie-Titan Colby Parkinson sich eine Fraktur im rechten Fuß zugezogen und könnte den Saisonstart verpassen. Er trainiert zwar mittlerweile schon wieder, aber ein Datum für seine Rückkehr gibt's stand jetzt noch nicht. Von daher man kann davon ausgehen, dass er nicht rechtzeitig fit wird. Aber gut, auf Titans sind die Seahawks ja vergleichsweise tief aufgestellt durch eine Verpflichtung von Greg Olsen. Man hat Jacob Hollister, Will Disley kommt zurück, Luke Wilson ist immer noch da. Also ist jetzt eine Position, auf der es jetzt nicht ganz so schwer wiegt, aber schade auf jeden Fall trotzdem. Und die vermutlich etwas schlimmere Nachricht, nachdem es anfangs noch so ausgesehen hatte, als würden sich die Vorwürfe gegen Cornerback Quinton Dunbar so ein bisschen verflüssigen, wird die Luft für ihn jetzt scheinbar doch ein bisschen dünner. Also ihm und Cornerback Baker von den Giants wird vorgeworfen, die Zeugen, die beiden anfänglich belastet haben, vielleicht erinnert euch wahrscheinlich noch, es ging darum, dass Baker und Dunbar angeblich mehrere Leute auf einer Hausparty beraubt haben sollen. Baker soll sogar eine Waffe gezogen haben. Dunbar soll angeblich nur der Aufpasser gewesen sein. Ihr merkt, viel angeblich und viel Konjunktiv, also wirklich klar ist es nicht. Aber jetzt kam wohl heraus, dass Dunbar und Baker versucht haben oder tatsächlich sogar die beiden, die vier Zeugen bestochen haben sollen mit $55,000 pro Nase. Also schon eine ganz nette Summe. Als Beweis sollen Instagram-Nachrichten dienen und Videoaufnahmen, die Dunbars Anwalt zeigen sollen. Also beide Anwälte sind auch mittlerweile vom Fall zurückgetreten. Es wird ja ziemlich unübersichtlich. Jetzt gab es ein paar Tage tatsächlich keine News dazu, aber ja, die ist fraglich, ob wir Dunbar überhaupt jemals im Seahawks-Dress sehen oder eben nicht. Wäre auf jeden Fall eine enorme Verstärkung, aber wer weiß. Kann alles noch passieren. Und die neueste Nachricht, die NFL möchte die Trainingscamps planmäßig starten lassen. Also die Rookies sollen tatsächlich schon am 21. Juli trainieren dürfen, Quarterbacks und Verletzte am 23. Juli und alle anderen Spieler sollen am 28. Juli wieder ganz normal die Trainingscamps besuchen dürfen. Details hat man jetzt noch relativ wenig gefunden. Die Spieler gehen allerdings schon ein bisschen bei Twitter auf die Barrikaden und fordern eben ein Konzept von der NFL. Adrian, meinst du, es wird alles so funktionieren, wie sich die NFL das vorstellt? Oder glaubst du, wenn die Spieler jetzt wirklich ernst machen und anfangen zu streiken, dann wird alles noch kippen?
Also das Problem oder was ich halt nicht verstehe ist, ich meine, jetzt mal ganz, ganz blöd gesagt, ganz, ganz grob formuliert, wenn so eine Pandemie kommt und so wirklich sowas, was uns alle lange beschäftigen wird, dann gibt's für die NFL ja keinen besseren Zeitpunkt, als dass sowas Ende Februar, Anfang März so richtig anfängt. Weil wir haben es jetzt ja gesehen, also Super Bowl ist vorbei, die wichtigen Teile der Offseason mit Draft und Free Agency konnte man trotzdem einigermaßen regulär durchziehen. Das heißt, du hast eigentlich wirklich ein halbes Jahr, wo dein Kalender weitergeht, aber du hast halt nicht diesen Druck, direkt irgendwie Lösungen finden zu müssen, wie wir es ja, also hier ja gesehen haben mit der Bundesliga, wo es dann ja echt von Anfang an darum ging, hier, da werden x Vereine pleite gehen, wenn man nicht möglichst schnell wieder spielt und in anderen Ligen ja haben wir es auch gesehen, wo es dann wirklich darum ging, wir müssen schnell wieder anfangen, man muss da irgendwie eine Lösung finden und die NFL war ja halt in einer mega Luxussituation und man hat halt so ein bisschen das Gefühl, diese Zeit wurde einfach verplempert und man hat halt gedacht, so, vielleicht hoffentlich wird es dann gar nicht mehr so schlimm sein. Lohnt sich eh nicht vorher da irgendwas zu machen. Und klar, es ist eine Situation, die sich permanent verändert und man konnte jetzt nicht im April absehen, wie es im August ausschaut und wie dann die Situation ist, dass es halt in den USA sich so negativ entwickelt. Aber man hätte halt in meinen Augen zumindest mal gerade was eben die Sicherheitskonzepte, die ganzen Gespräche mit der NFLPA, die finanziellen Absicherungen, all diese Sachen, da hätte man halt in meinen Augen einfach auch mehrere Pläne in die Schubladen packen müssen. Also, dass man wirklich für mehrere Szenarien vorbereitet ist. Und der Eindruck, der halt jetzt entsteht, ist, dass man irgendwie für zumindest das, was jetzt dann kam, überhaupt gar nicht vorbereitet war und jetzt halt schnell noch irgendwas durchdrücken muss. Und da ist halt, glaube ich, die Spielerperspektive ganz wichtig, dass wir die auch so kriegen, wie es jetzt auf Social Media passiert ist, weil natürlich der Instinkt dann bei vielen Fans relativ schnell rübergeht von jetzt im Moment sind alle so auf die Liga fokussiert und alle sagen, hier, die NFL muss doch da eine Lösung präsentieren und so weiter und wieso ist denn da noch nichts passiert? Aber wenn da in 3 Wochen ist es immer noch irgendwie, trainieren sie vielleicht, aber es gibt noch kein Konzept für Spiele oder was auch immer, noch keine Sicherheitskonzepte, keine Hygienekonzepte, dann kann diese Stimmung halt, das wissen wir alle, dann auch ganz schnell in Richtung der Spieler umschlagen. Also, dass dann von öffentlicher Seite die Spieler halt so in den Mittelpunkt geraten und die dann so ein bisschen den schwarzen Peter zugeschoben bekommen. Deswegen ist es, glaube ich, gut und auch wichtig, dass sich die Spieler auch jetzt in dieser Geschlossenheit und auch in dieser Star-Power präsentiert haben und auch nochmal versucht haben, das allen klarzumachen. Letztlich muss die NFL halt ein vernünftiges Konzept am Ende präsentieren. Das ist ja ihre Aufgabe. Und als Spieler, man kann nicht von einem Spieler erwarten, irgendwie, der seine Frau mit, die vielleicht schwanger ist und noch das zweite Kind ist schon da oder was auch immer, zu Hause sitzen hat, dann kann man nicht erwarten, dass der sich jeden Tag da Risiken aussetzt, ohne zu wissen, was eigentlich genau der Plan ist. Geschweige denn von Spielern, die selbst vielleicht der Risikogruppe angehören. Also, das liegt letztlich an der Liga. Ich denke, es wird auch irgendein Weg am Ende gefunden werden. Aber dass man überhaupt in dieser Situation ist, in der man jetzt ist, ist ja, also für mich ehrlich gesagt schwer nachvollziehbar.
Ja, man hat irgendwie das Gefühl, die NFL hat einfach gehofft, dass es wohl sich von selbst erledigt. Also,
ja, so ein bisschen.
War natürlich eigentlich gar nicht absehbar, aber so ein bisschen Kopf in den Sand kam da schon durch. Und was du angesprochen hattest, die öffentliche Meinung, zum Teil, wenn man sich die Kommentare bei Twitter anguckt, ist es tatsächlich jetzt schon so, dass einige sagen, ja, aber guck doch mal hier, der Supermarktmitarbeiter muss da auch jeden Tag arbeiten. Eure Ärsche hier auf dem Platz. Und Russell Wilson hatte eben auch schon gesagt, was du eben meintest, meine Frau ist schwanger und ich setze mich dann so einer Gefahr aus und komme damit jeden Tag nach Hause. Und ja, ist natürlich, natürlich sehr schwierig. Ja. Also da kann man sehr gespannt sein, wie es weitergeht. Tobi, meinst du, eine Preseason werden wir überhaupt sehen? Also 2 Spiele wurden ja schon gekürzt, aber kannst du dir vorstellen, dass überhaupt Preseason-Spiele stattfinden?
Ich kann es mir aktuell überhaupt gar nicht mehr vorstellen. Wenn die Saison planmäßig beginnen soll und es ist immer noch kein Konzept da und das wird ja jetzt auch nicht von heute auf morgen irgendwie passieren, ich weiß nicht. Also ich kann es mir schwer vorstellen. Jetzt sind es ja, glaube ich, 2 Preseason-Spiele, ist richtig, ja? und dass er überhaupt was gespielt wird. Ich glaube, das war irgendwie so mal pro forma. Wir haben mal zwei, aber dass er überhaupt einen stattfindet, das sehe ich aktuell in der Lage, wie sie in Amerika ist, nicht.
Ja, würde mich auch sehr überraschen, das stimmt. Dabei, aber gut, wir müssen...
Ja, da muss ich irgendwie sagen, also die Bundesliga gilt ja immer so als ein bisschen so Paradebeispiel. Ich glaube, die viele europäische Ligen jetzt im Fußball, um jetzt nicht zu weit in den Fußball zu gehen, haben sich da auch viel abgeguckt. Und da wurde das Konzept mit heißer Nadel gestrickt. Ich war auch sehr skeptisch, als sie es damals an den Start gebracht haben und die Bundesliga unbedingt ganz schnell wieder öffnen mussten. Und ich glaube, das Konzept ist so weit aufgegangen. Und auch wenn natürlich viel größere Gruppen in einer Footballmannschaft und um eine Footballmannschaft arbeiten und betreuen und was nicht alles, dass ein ähnliches Konzept auch in der NFL einfach machbar ist und dass dann nicht mal der Notfallplan in der Schublade liegt, das finde ich einfach mit der Zeit, die sie hatten, total absurd einfach.
Ja, absolut. Also ja, vor allen Dingen in der NFL ist es ja, beziehungsweise in den USA oftmals auch das Problem, was man hier eben nicht so stark hat. Ich meine, wir haben jetzt zwar auch ein föderales System, aber in den USA haben die einzelnen Bundesstaaten ja auch nochmal viel mehr die Möglichkeit, selbst zu entscheiden. Und dann hast du einfach gefühlt, jedes NFL-Team hat andere Vorgaben durch die Bundesstaaten und andere Lockerungen und was nicht noch alles. Also ist auf jeden Fall sehr unübersichtlich und bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Aber wir müssen natürlich davon ausgehen, dass es eine neue Saison gibt. Und darum kommen wir jetzt zu unserem Thema der Woche, der Division Preview der NFC West. Touchdown,
Seahawks! Competition Wednesday, das Thema der Woche.
Genau, und da fangen wir gleich mal an mit der Frage an dich, Adrian. Du bist Cardinals-Fan. Wie ist es dazu gekommen? Gib mal so ein bisschen Insight.
Ja, wie es dazu kommt, also es ist eigentlich die so ein bisschen die klassische Story, was man zuerst schaut. Dabei bleibt man dann auch so ein bisschen. Also ich habe wirklich die ersten Spiele, die ich einfach damals dann zufällig im Fernsehen gesehen habe. Ich glaube, da lief das noch im ersten oder sowas sogar, Playoffs damals. Das waren halt Cardinals-Spiele. Und das war dann diese, wo sie dann auch ein bisschen was drumherum erzählt haben. Das war so diese Kurt Warner-Zeit, Larry Fitzgerald so in den Playoffs. Und das hat mich halt so ein bisschen gepackt. Und dann bin ich halt durch die Playoffs da mal dran geblieben. Hab dann im Jahr drauf noch ein bisschen mehr geschaut und so. Und ja, dann hat sich's halt immer weiter intensiviert. Also es war wirklich so dieses, man schaut was und dann findet man über dieses Team halt so irgendwie den Zugang zu dem Sport, weil ich davor ja auch nichts mit Football jetzt groß gemacht habe. Und dabei bleibt man dann auch. Und das, das hat sich dann über die Jahre so manifestiert. Nicht immer gut, aber man bleibt halt dabei.
Ja, ich glaube auch, die Cardinals haben in Deutschland auch relativ große Fanbase dafür, dass sie vor allen Dingen auch die letzten Jahre nicht ganz so erfolgreich waren. Und das liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen an der Amazon Prime-Produktion All or Nothing, kann ich mir vorstellen. Also das war auch so mein erster Kontakt mit den Cardinals. Und ich muss sagen, sie waren mir danach auch unglaublich sympathisch. Ich weiß nicht, Tobi, wie sieht's bei dir aus? Sind zwar Division-Rivalen, aber so richtig hassen kann man sie eigentlich nicht,
oder? Das sind eigentlich die Division-Rivalen, die ich am liebsten habe, muss ich sagen. Auch durch Amazon
Prime. Ja, genau.
Fitzgerald, grundsympathischer Typ, und ich sehe da jetzt irgendwie nicht so viel, was ich abstoßend, das ist vielleicht ein bisschen hart, aber was ich vielleicht nicht so gut finde wie bei anderen Teams. Also, die Cardinals sind auch grundsympathisch.
Ja. Wie sieht's bei dir aus, Adrian, mit den Franchises aus unserer gemeinsamen Division? Man kennt dich ja sonst ein bisschen als neutraler Experte. Bei Downset Talk musst du ja auch eigentlich immer die Fanbrille absetzen. Heute darfst du mal richtig schön über andere Teams herledern. Wir haben auch nicht so die große Reichweite. Also es kriegt auch kaum jemand mit. Wenn du hier so ein bisschen jetzt die 49ers kaputt machst, hast du unseren Segen auf jeden Fall, ja.
Da muss ich sagen, das kann ich tatsächlich gar nicht so, weil ich halt da ganz anders irgendwie reingekommen bin in den Sport. Also dadurch, dass ich ja wirklich, klar, ich bin über die Cardinals so reingekommen, aber dann habe ich relativ früh auch drüber geschrieben. Das heißt, ich hatte jetzt nicht so diesen Fußballklassiker, man ist irgendwie 15 Jahre Fan von irgendeinem Verein und dann fängt man irgendwann mit Sportjournalismus an oder sowas. Das war jetzt bei mir in dem Fall nicht so. Deswegen muss ich wirklich sagen, habe ich das eigentlich nicht so. Ich habe, wenn ich jetzt so an die Teams denke, die Legion of Boom Seahawks oder auch die 49ers mit Harbaugh und Kaepernick und so, die mochte ich eigentlich immer ganz gerne. Also das waren jetzt für mich wirklich auch wenn sie jetzt in der Division spielen, war es für mich irgendwie dann nie so, die kann ich jetzt nicht leiden, weil oder sowas, sondern es hat sich wirklich eher so entwickelt, da eher so auf die positiven Sachen fokussiert, vielleicht kann man es so sagen. Und ansonsten, ja, es ist halt immer so ein bisschen ein Spagat. wenn man eben sich jeden Tag beruflich auch damit beschäftigt und ja auch neutral sein muss, weil das würde mir ja auch sofort um die Ohren fliegen auf Social Media oder sonst irgendwo, wenn ich jetzt da gezielt parteiisch wäre oder irgendwelche oder irgendwie auf, weiß ich nicht, auf Twitter schreiben würde, scheiß Rams oder sowas. Das, also klar, das kann ich natürlich nicht machen.
Also mein Like hättest du.
Nee, und das überträgt sich auch so ein bisschen auf die Art und Weise, wie man es dann sieht. Und dann schaut man ja, oder schaue ich ja auch Football viel mehr eben wirklich durch die Analysebrille und so diese emotionale, ich mag irgendein Team nicht, das kann ich wirklich sagen, habe ich auch auf die ganze NFL betrachtet nicht, auch wenn es in eigentlich bei jedem Power-Ranking irgendeine Fanbase den Eindruck hat, ich würde ihr Team besonders nicht mögen.
Ja, die Packers hast du.
Packers, genau. Ja. Bin so ein Kandidat. Nee, kann ich eigentlich wirklich sagen, dass ich kein Team jetzt irgendwie besonders nicht mögen würde. Ich mag vielleicht das eine oder andere mehr, aber es gibt jetzt kein Team in der NFL eigentlich, wie ich sage, boah, das Team kann ich gar nicht ausstehen.
Ja, immerhin hast du durch die Erfolglosigkeit der Cardinals nicht das Problem, dass du die Nachtspiele mit Cardinals-Beteiligung kommentieren musst.
Das ist relativ selten der Fall, ja, das stimmt. Ja.
Nee, also wenn du selber mal Cardinals guckst, bist du dann eher so ein Red Zone-Typ, weil du ja auch deine Kolumne dann über alle Spiele schreiben musst, oder hast du auch mal die Zeit, so ein Cardinals-Spiel komplett als ganz emotionaler Fan zu schauen?
Ja, nicht live, muss man schon sagen. Also Sonntag ist bei mir halt immer Arbeitstag und in aller Regel ist es dann wirklich auch, ich schaue Red Zone und dann halt beim Game Pass hat man ja die Möglichkeit, verschiedene Spiele parallel zu schauen. Schaue ich irgendwie Red Zone und dann noch ein, zwei Spiele einzeln. Also wenn irgendwie ein Highlight-Spiel ist, ich habe letztes Jahr eins, was mir da in Erinnerung geblieben ist, war Ravens gegen 49ers. Das war, glaube ich, ein frühes Sonntagsspiel. Und da hatte ich dann halt zum Beispiel Red Zone und das nebenher einzeln an und so. Und wenn die Cardinals dann spielen, ist es meistens halt irgendwie, ist ja zumindest meistens das späte Fenster. Das heißt, dir ist nicht mehr ganz so viel los. Und dann halt irgendwie Red Zone in einem Kanal und Cardinals im anderen.
Ja. Ja, schade. Ich hatte gehofft, wir könnten dich jetzt zu einem Hot Take hier.
Ja, das ist wirklich so die andere Seite der Medaille. Ja, muss man echt sagen. Also
Fett bei Social Media ausschlachten. So, Adrian Franke, Doppelpunkt, scheiß Rams. Wobei, du hast es ja gesagt. Also zitieren könnte man es jetzt.
Ja, also muss man echt sagen, das ist halt dadurch, dass man, wenn man halt drin in dem Bereich arbeitet, was ich ja, also ich will mich ja gar nicht beschweren. Ich mache ja wirklich mein Hobby als Beruf. Darf ich ja wirklich sagen, aber man verliert natürlich so ein bisschen die emotionale Bindung. Das ist auf jeden Fall so, einfach weil man sich weniger aus Fanperspektive mit dem Sport befasst und ihn auch in der Richtung eigentlich kaum noch konsumiert. Also wie gesagt, Sonntag, ich habe sonntags eigentlich nie frei in der Saison. Das heißt, ich schaue eigentlich selten ein Spiel live, einfach nur so zum Entertainment.
Ja, er hat alles seine Schattenseiten.
Genau, stimmt. Ja.
Gut, dann schauen wir uns die Cardinals mal ein bisschen genauer an und blicken erstmal so ein bisschen zurück auf die letzte Saison. Ja, Tobi, wie hast du die Cardinals letzte Saison wahrgenommen? Also man hatte ja schon so ein bisschen gewisse Erwartungen. Kingsbury, Murray, viel wurde geredet, dieses sagenumwobene Air Raid-System. Wurden deine Erwartungen erfüllt, übertroffen oder warst du dann doch ein bisschen enttäuscht?
Enttäuscht kann man jetzt nicht sagen. Also ich denke, die Erwartungen waren einfach so unglaublich groß an die Cardinals. Da wurde viel drüber berichtet, viel Bohai gemacht. Aber im Endeffekt denke ich, dass es für einen Rookie-Headcoach, Rookie-Quarterback etc. eine ordentliche Saison war. Am Anfang lief die Offense ja nicht so geschmiert, wie man es sich dann vielleicht erhofft hat. Dann wurden ein paar Umstellungen gemacht. Und dann sah es ja eigentlich auch schon besser aus. Und ich denke auch, da sollte man einfach Trainer, Team einfach ein bisschen Zeit geben. Also ich glaube, da hatte keiner erwartet, dass die Division direkt gewonnen wird oder ähnliches. Und wenn, würde ich das irgendwie als höchst unseriös einstufen.
Ja, das muss dann aber diese Saison auf jeden Fall kommen. ja, Adrian, wie sieht es bei dir aus? Also vielleicht sowohl aus Fansicht als auch aus analytischer Sicht. Wie hast du die Cardinals wahrgenommen letzte Saison?
Also ich habe sie vor allem wahrgenommen als ein Team, das einen riesen Sprung gemacht hat. Und letztlich war das meine, also als sie vor Saison startet, bin ich in die Saison gegangen aus Cardinals Sicht und hab halt gesagt, es sollte ein Team sein, was irgendwie Spaß macht und man sollte halt die Entwicklung sehen. Und die Entwicklung war halt überdeutlich, weil ich meine, im Endeffekt auf dem Rekord stehen zwar nur, ich glaube, 2 Siege mehr als im Jahr davor, aber das 2018er Cardinals Team, also diese 3 Siege waren schon sehr, sehr geschönt, muss man wirklich sagen. Das waren 2 gegen die Niners, die mit ihrem dritten Quarterback oder was auch immer gespielt haben. Und einer war dieses Spiel in Green Bay gegen die Packers, wo die Packers offensichtlich gegen Mike McCarthy gespielt haben oder zumindest jedenfalls nicht für ihn. Und McCarthy ja nach dem Spiel auch entlassen wurde. Also eigentlich war das 2018er Cardinals ein Team, was problemlos auch 0-16 hätte gehen können. Und das letztjährige Cardinals-Team war ein Team, was halt auch problemlos 6 Spiele hätte, sag ich jetzt mal, hätte gewinnen können. Und dann wäre es natürlich eine völlig, also wenn sie vielleicht von einem auf 6 oder sowas gegangen, wäre es natürlich schon mal eine ganz andere Wahrnehmung gewesen. Aber so hat sich's für mich angefühlt in der Art und Weise, was auf dem Feld passiert ist. Also der Sprung war viel größer in der Leistung, als es diese leicht verbesserte Bilanz einen glauben lassen würde. Und ihr habt jetzt schon ein bisschen was angesprochen, also die offensive Entwicklung war deutlich sichtbar, die Entwicklung bei Murray war deutlich sichtbar, die Anpassungen von Kingsbury im Laufe der Saison waren deutlich sichtbar und das ist alles, glaube ich, sehr, sehr ermutigend aus Cardinals Sicht und sollte dann jetzt auch, also ich würde noch nicht Richtung Division-Sieg vielleicht gehen, aber sollte zumindest jetzt dann auch, finde ich, die Erwartungshaltung rechtfertigen, dass man eben nächstes Jahr sagt, okay, eigentlich ist das ein Team, was 9 Spiele gewinnen kann. Und das wäre dann für nächstes Jahr, finde ich, also für die kommende Saison, schon deutlich eher die Erwartungshaltung, die dann, finde ich, auch gerechtfertigt ist.
Ja, ich denke auch, das Ceiling haben sie auf jeden Fall. Vor allem, wenn man sich so die letzten Jahre der Quarterbacks anguckt, die in ihr zweites Jahr kommen, muss Murray sich dann jetzt eben auch an einem Holmes, an einem Jackson messen lassen. Auch wenn das natürlich Extrembeispiele sind, aber so ein ziemlicher Sprung im zweiten Jahr ist ja auch durchaus normal für junge Quarterbacks. Von daher kann man da wahrscheinlich relativ viel erwarten dieses Jahr. Die Offseason der Cardinals war auf jeden Fall auch ganz schön ereignisreich. Relativ am Anfang, direkt als die Trade-Deadline quasi geöffnet wurde, kam einer der krassesten Trades raus, die ich in meiner aktiven NFL-Verfolgezeit erlebt habe. Und zwar, ihr habt es sicherlich alle mitbekommen, haben die Texans in all ihrer Blödheit die Andre Hopkins zu den Cardinals getradet und haben dafür dann auch noch David Johnson aufgenommen. Also für die Cardinals quasi doppelter Sieg, weil sie eben diesen fetten Vertrag losgeworden sind von David Johnson, der ja nicht sonderlich effektiv war. Und die Andrew Hopkins haben sie dazu bekommen. Für mich schon, also für mich ist es der beste Wide Receiver. Da kann man sicherlich drüber streiten, aber für mich ist Hopkins der beste Wide Receiver in der NFL. Von daher wirklich ein krasser Trade. Tobi, was war deine erste Reaktion, als du das mitbekommen hast? Hast du es live bei NFL Network gesehen oder hast du es dann irgendwie durch Nachrichten aufgeschnappt?
Nee, wie so vieles aufgeschnappt dann bei Twitter, wo dann, weiß nicht, die ganze Startseite einfach nur noch voll Trade für Andrew Hopkins voll war. Für mich, also Top 1 Receiver, also das ist ja immer so ein bisschen Aussehenssache, Top 3 ist er für mich auf jeden Fall. Der Preis nahezu lächerlich und weil du schon ansprichst, dass es von der Größenordnung so ein riesen Trade war, es ist ungefähr das, was ich dann auch bei Odell Beckham Jr. zu den Browns davor so erlebt habe. Das war für mich auch so ein Blockbuster-Trade in dieser Größenordnung. Und ja, die Texans und ihre Trades, das ist ja schon eine kleine Tradition. Ich meine, wir haben letztes Jahr mit Clowney zumindest ein bisschen davon profitiert. Ja, wie man da Hopkins, also ich weiß auch nicht, das Verhältnis Hopkins und Bill O'Brien soll ja auch nicht das allerbeste gewesen sein. Lassen wir mal so als Gerücht stehen. Von daher irgendwie ist alles schwer zu erklären aus der Sicht, die ich habe halt.
Ja, also das war wirklich, ich meine, ich weiß nicht, Adrian, du wirst ja wahrscheinlich sehr schnell dann auch alles Mögliche retweetet haben und hattest dann wahrscheinlich auch die ganze Zeit voll. Also was war deine erste Reaktion?
Ja, passt eigentlich zu dem, was wir vorhin gerade drüber gesprochen haben. Ich habe gearbeitet. Also das war ja dann schon so Anfang der Free Agency und da habe ich eben getickert aufs Box. Das heißt, ich habe es tatsächlich dann auch direkt in der Sekunde mitgekriegt, als es dann rauskam. Also es war ja von der ganzen Entwicklung her, war es ja auch kurios, weil es kam ja zuerst David Johnson zu den Texans und das war ja schon so aus Cardinals-Fansicht zu Beginn der Offseason, aber viele so, okay, ein Baustein ist halt, man muss irgendwie diesen David Johnson-Vertrag loswerden. Und als das dann kam, haben sich jeder eigentlich nur gefragt, haben sie jetzt irgendwie, was mussten sie aufgeben? Mussten sie irgendwie den Zweitrunden-Pick aufgeben oder vielleicht nur einen Viertrunden-Pick oder sowas? Und dann kam ja erst hier noch Hopkins, ist damit in dem Deal involviert und es ist aber trotzdem kein Erstrundenpick und so weiter. Und das war halt schon, also ja, kann man bis heute irgendwie nicht nachvollziehen. Das mit Bill O'Brien und Hopkins, ist, da gab es auf jeden Fall irgendwas. Die Texans wollten ihn ja auch nicht vorzeitig halt ihm einen neuen Vertrag oder einen verbesserten Vertrag geben. Kam sich ja einiges zusammen. Dann deutet auch viel darauf hin, dass Bill O'Brien David Johnson tatsächlich haben wollte. Also, dass der nicht einfach nur so ein, wir packen den mal noch irgendwie mit rein, sondern dass er den auch haben wollte. Und vielleicht noch so ein anderer Punkt, vielleicht war der Markt auch dadurch ein bisschen kleiner, dass die Texans ihn jetzt vielleicht, also Hopkins, nicht zu jedem Team traden wollten. Also vermutlich vor allem halt nicht zu AFC-Contendern. Das heißt irgendwie die Bills oder die Patriots oder wer auch immer, da wollten sie ihn halt vielleicht nicht hinpacken. Das hat sicher alles zusammengespielt, aber selbst dann ist es ja immer noch ein sehr, sehr günstiger Trade. Also das steht ja völlig außer Frage. Und ja, für mich ist Julio Jones immer noch der beste Receiver, aber Hopkins ist dann Top 3 auf jeden Fall.
Ja. Ja, also wie gesagt, da war wirklich, ich wollte es erst nicht glauben. Ich dachte, da ist wieder nur irgendein komisches Gerücht, aber ich habe es dann ja auch tatsächlich live. Ich hatte NFL Network live an, weil es ja auch das Trade-Fenster hatte sich ja gerade erst geöffnet und darum, ja, dachte ich mir, komm, vielleicht passiert ja was. Aber dass sowas passiert, damit musste man wirklich nicht rechnen, ja. Ja, David Johnson ist weg. Ich hatte es angesprochen, er war irgendwie nicht so, weiß ich auch nicht, hat so ein bisschen was von seiner alten Spritzigkeit verloren, die er ja noch zu All-or-Nothing-Zeiten zum Beispiel hatte. Da war ja wirklich so der aufgehende Star gerade. Als die Cardinals eigentlich Ami Abdullah picken wollten, haben sie dann notgedrungen David Johnson genommen und alle waren total begeistert. Davon ist mittlerweile ja wirklich gar nichts mehr geblieben. Kenyon Drake wurde jetzt für ein weiteres Jahr getaggt. Warum schaffen die Cardinals es deutlich besser, ihn einzusetzen oder deutlich effektiver als mehrere Jahre zuvor die Dolphins? Also ich finde, da wurde er immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt und hat nie so wirklich viel Vertrauen auch bekommen. Oder meinst du, es liegt auch an was anderem?
Also es spielt sich ja viel mit rein. Er ist auf jeden Fall ein perfekter Fit für das, was Arizona macht, was ja ein sehr vielseitiges Run-Game ist, aber eben auch dem Running Back viele Runs gegen eine leichte Box ermöglicht. Dann eben auch wirklich Backs, die ein, zwei Cuts setzen können, aber dann halt Explosivität haben. Das ist ja eigentlich so das, wo das sind so die Kernkompetenzen neben den Receiving-Qualitäten eben auch für Running Backs in der Offense. Und wenn man sich jetzt das Cardinals-Backfield anschaut, mit Drake, mit Chase Edmonds und mit Eno Benjamin, den sie dieses Jahr gedraftet haben, dann passen die drei ja eigentlich alle relativ gut mit bisschen mehr Stärken bei dem einen in die eine Richtung, beim anderen in die andere Richtung. Aber vom Grundtyp her passen die alle gut da rein. Kommt bei den Cardinals natürlich auch noch der Kyler Murray-Faktor dazu, dass du halt einen Quarterback hast, der ins Run-Game involviert ist, was Running Backs die Arbeit immer erleichtert. Aber für mich ist Drake, nachdem ich jetzt dann auch diese halbe Saison gesehen habe von ihm in der Offense, ist er halt eigentlich wirklich quasi der perfekte Scheme-Fit für Kingsbury. Insofern kommt wahrscheinlich auch einiges zusammen. Die Umstände sind ein bisschen besser für ihn gewesen in Arizona. Er passt besser rein. Er hat dann auch das Vertrauen bekommen, über ja auch dann David Johnson. Und ja, dann war es, denke ich, in Ordnung, ihn auch zu halten. Aber ich bin auf jeden Fall auch sehr zufrieden damit, dass man ihm jetzt für ein Jahr den Tag gegeben hat und ihn jetzt ein Jahr da spielen lassen kann und dann mal schauen, wie es dann weitergeht. Also mich würde es nicht wundern, wenn man ihm jetzt das eine Jahr gibt und er dann irgendwo anders einen großen Vertrag unterschreibt, den Arizona ihm dann vielleicht eher nicht gibt.
Ja, wobei die Free Agency Klasse des nächsten Jahres ist mit Running Backs wirklich gefüllt.
Das stimmt.
Kurzer Fantasy-Exkurs, Tobi, 12 Teams, half PPR, wo pickst du Kenyon Drake?
Oh, das ist schwierig. dritte Runde Anfang, würde ich sagen.
Dritte,
ich
ganz gut, ja. Dritte ist, da ist er weg, glaube
ja,
ich.
Meinst du schon? Weg. Ja, ich habe da schon ein paar davor, aber so ungefähr.
Ja. Also wenn ich ihn da noch kriege, wäre ich sehr zufrieden, weil ich glaube auch, dass er von den Cardinals eben wirklich gut eingesetzt wird, bestimmt auch viele Pässe noch kriegen kann von Murray. Also der kann dieses Jahr zumindest, glaube ich, einiges
reißen. Da denke ich immer schmerzhaft an das Spiel in Woche 16 in Seattle zurück, 166 hat Drake und Chicago allein einmal nass gemacht. Ist immer schwer.
Das war... Ja, das war wirklich eines der schlechtesten Spiele, die ich von den Seahawks gesehen habe. Also das war wirklich nicht mit anzusehen. Ja. Die Cardinals haben so ein bisschen so einen kleinen Cut in ihrer Offensive gehabt nach einer gewissen Zeit, nachdem dieses Air Raid System, was ja davon lebt, mit vielen Receivern zu spielen, also oftmals mit vier Receivern auf dem Feld, das sogenannte 10 Personal, hat nicht so gut funktioniert. Man munkelt ja, dass sogar einige Spieler dann irgendwann mit Kingsbury geredet haben und auf ihn eingewirkt haben, damit das ändert. Meinst du, jetzt, wo man einen klaren Nummer 1 Receiver hat mit dem Andy Hopkins, wird es wieder vermehrt in Richtung 10 Personal gehen? Oder glaubst du, dass die Cardinals denken, Mensch, die Umstellung hat so gut funktioniert, dabei bleiben wir jetzt?
Ein bisschen was von beidem, aber ich glaube schon, dass Kingsbury jetzt nicht nach einer halben Saison, oder es waren ja eigentlich nur 4 Spiele, seine offensive Idee irgendwie aufgegeben hat oder gesagt hat, oh, das funktioniert irgendwie doch nicht in der NFL, machen wir doch lieber was anderes. Also der Split war natürlich extrem. Die ersten 4 Spiele waren es fast 60% in 10 Personnel, was natürlich also mit weitem, weitem Abstand Platz 1 in der NFL ist. Und es ging dann deutlich zurück ab Woche 5. Da waren sie immer noch Platz 1 in der NFL, aber halt mit nicht mal mehr halb so vielen Snaps in 10 Personnel. Also schon eine klare Umstellung. Und für mich war es halt dann auch gerade so in Rückblick auf die Cardinals-Saison, war das für mich irgendwie eher so der Schlüssel, dass man eben einfach nicht die Receiver hatte dafür. Also viel wurde dann ja, auf die Offensive Line auch geschoben worden, sage ich jetzt mal. Aber eigentlich war die Line gar nicht so schlecht. Es war halt am Anfang der Saison war es oft Murray, der den Ball zu lang gehalten hat, so die erste Saisonhälfte etwa. Und danach war es eben oft das Problem, dass die Receiver sich nicht freigelaufen haben. Also du hattest wirklich oft gesehen, sind irgendwie Konzepte, wo der Ball eigentlich nach 3 Schritten rausgeht oder sowas, aber es war einfach niemand offen. Und diese Verpflichtung für Hopkins gibt ihnen halt genau den Receiver, jetzt klar, qualitativ einmal eben, wie gesagt, Top 3 Receiver natürlich sowieso, aber auch vom Spielertyp her, den sie halt einfach nicht hatten. Also Larry Fitzgerald ist halt nicht mehr dieser Ex-Nummer 1 Receiver. Christian Kirk musste das dann häufig spielen, aber auch der ist eigentlich, sag mal, zumindest als Nummer 2, aber eigentlich wahrscheinlich am effektivsten auch eher im Slot dann. Also auch der auf jeden Fall keine klassische Nummer 1. Und die dahinter waren ja mehr oder weniger dann größtenteils Rookies oder halt junge, unerfahrene Spieler oder Spieler, die irgendwie so auf ihrer dritten NFL-Chance waren die alles eher so unter ferner liefen Kandidaten sind. Und das ändert sich jetzt halt alles. Also die ganze Hackordnung ändert sich ja im Wide Receiver Core. Du hast halt jetzt eine klare Nummer 1 eben, wie gesagt, an der du auch viel ausrichten kannst, auch schematisch gedacht. Dann hast du mit Fitzgerald im Slot bist du halt sehr gut besetzt. Du kannst Kirk mehr rumschieben, kannst vielleicht einen Andy Isabella mehr rumschieben. Hakeem Butler wird dann jetzt vermutlich auch eine Rolle spielen. Der hat letztes Jahr, hat er ja gar nicht gespielt. Also jetzt ändert sich so die Gleichung irgendwie für alle Receiver und deswegen denke ich auch, dass es mehr, dass er mehr wieder als jetzt in der, gegen Ende der Saison wieder auch mehr mit 10 Personnel spielen wird. Auf der anderen Seite aber haben eben die Sachen, die er dann umgestellt hat und wo sie dann auch mehr mit 2 Titans mal gespielt haben, was sich gerade auch aufs Run-Game positiv ausgewirkt hat, wo sie im Run-Game auch sehr, sehr vielseitig dann wurden, das wird er jetzt auch nicht über Bord werfen, weil das hat er ja gesehen, dass es funktioniert. Also ich denke, es wird weiterhin auch eine Mischung sein und das Pendel wird sich wahrscheinlich irgendwo zwischen dem, was sie letztes Jahr in den ersten 4 Spielen gemacht haben und dem, was sie dann den Rest der Saison gemacht haben, einpendeln.
Ja, ich fürchte auch, dass die Cardinals ein richtiger offensiver Moloch werden können, auf die man sich dann echt nicht gut einstellen kann. Also ich bin sehr gespannt, wie vor allen Dingen eben auch die Seahawks es defensiv hinbekommen wollen, dann gegen so eine kreative Offense eben auch zu bestehen. Aber ja, das wird man dann auf jeden Fall sehen. Wir wollten natürlich auch über den NFL Draft sprechen. Der Draft der Cardinals wurde, glaube ich, überwiegend relativ gut aufgenommen von Experten und Fans. Tobi, ganz allgemein auf die einzelnen Picks gehen wir auf jeden Fall gleich noch ein. Wie würdest du den Draft der Cardinals einordnen?
Ja, ich denke, die öffentliche Meinung, dass ein grundsätzlich sehr guter Draft war, kann man nur teilen. Die beiden Defensive Tackle Picks, da hadere ich so ein bisschen mit, weiß ich noch nicht, ob ich da so von überzeugt bin, was da gepickt wurde. Aber grundsätzlich doch ein sehr ordentlicher Draft für die Cardinals auf jeden Fall.
Ja, in Runde 1 ging es ja direkt los mit Linebacker / Safety Isaiah Simmons, der den Cardinals ein Stück weit ja auch irgendwie nicht unbedingt in den Schoß gefallen ist, aber ich glaube, es gab einige, die nicht damit gerechnet haben, dass er an 8 noch verfügbar ist, weil er vorher eben mit den Giants, mit den Panthers, mit den Chargers 3 Teams da waren, die ihn auch durchaus hätten gebrauchen können, die sich dann aber eben alle anders entschieden haben. Von daher, dann muss man eben auch so spontan sein, dann auch zu sagen, okay, dann nehmen wir den jetzt. Weil ich denke mal, die Cardinals hätten sich auch durchaus vorstellen können, in der ersten Runde in Richtung Offensive Line zu gehen. Jetzt hat man so ein bisschen, ich will nicht sagen das Dilemma, aber so Defensive Coordinator Vance Joseph ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, unglaublich kreativ zu sein. Meinst du, der kann mit so einem Spieler wie Simmons, also was anfangen wird er mit ihm sicherlich können, aber meinst du, er wird ihn so vielseitig einsetzen, wie er es, ja, wie man ihn eigentlich einsetzen müsste, um sein volles Potenzial zu entfalten?
Ich glaube, es ist ein Prozess. Also da ging ja dann auch direkt viel auf wieder auf Social Media rum, wie es halt so ist, als Vance Joseph dann seine PK hatte nach dem Draft und er eben gesagt hat hier, okay, also Isaiah Simmons ist für uns erstmal ein Linebacker. Und da war ja dann viele, ja, oh je, der wird da irgendwie falsch eingesetzt werden und so weiter. Ich glaube, man darf halt auch nicht umgekehrt den Fehler machen, zu sagen, hier, der hat im College, keine Ahnung, Slot Corner, Deep Safety, Free Safety, Outside Corner und sonst was alles gespielt, dann kann der das in der NFL auch so machen. Klar, das wäre ideal, wenn das irgendwann so klappt. Aber ich denke, du würdest ihm keinen Gefallen damit tun, ihn direkt da so reinzuwerfen. Deswegen vermute ich, dass der Plan sein wird, ihm als Linebacker zu starten und hier und da eben so, sag jetzt mal, Spezialaufträge zu geben. Da beispielsweise eben in der Division George Kittle dann eben auch mal in Man-Coverage zu nehmen. Aber dass er eben jetzt nicht von Anfang an irgendwie so die Allzweckwaffe und der überall eingesetzt wird, sein muss auch. Und ich glaube, das, also für mein Befinden, ehrlich gesagt, ist es der richtige Weg, es so rumzumachen, ihn dann nach und nach aufzubauen und dann halt zu schauen, okay, jetzt hast du irgendwie eine halbe Saison Starting Linebacker gespielt, hier und da mal so Spezialaufträge übernommen, was können wir denn da drauf bauen, um es halt so dann schrittweise zu entwickeln. Und wenn ich mir die Cardinals Defense so anschaue, könnte ich mir halt auch vorstellen, dass es da sogar eine Parallele zur Seahawks Defense geben könnte, nämlich in der Art und Weise, wie man generell vom defensiven Personal her spielt. Nämlich, dass man eben viel mit Base Personnel spielt, mit drei Linebackern auf dem Feld, was die Seahawks natürlich mit Abstand am häufigsten machen, letztes Jahr auch gemacht haben. Aber die Cardinals waren auf Platz 2. Also es war natürlich ein riesen Gap dazwischen. Ich glaube, die Seahawks waren irgendwie bei knapp 70% und die Cardinals waren irgendwie so Mitte 30 oder sowas. Aber dass es vielleicht bei Arizona auch noch hochgeht, weil sie haben ja mit Jordan Hicks in der Mitte einen, der gesetzt ist, dann haben sie Devondre Campbell dazu bekommen. Den sie unbedingt auch haben wollten in der Free Agency. Und jetzt bekommst du halt Simmons noch dazu. Und vielleicht wird es dann wirklich in die Richtung gehen, dass sie viel mit den drei Linebackern zusammenspielen und Simmons halt derjenige ist, der sozusagen von diesen drei Linebackern die Sonderaufträge bekommt und am meisten rumbewegt wird und die schwierigsten Man-Cover-Aufgaben bekommt und so in diese Richtung.
Das heißt, meine Fantasy-Taktik, immer den Tight End aufzustellen, der gegen die Cardinals spielt, den sollte ich jetzt erstmal über Bord werfen, meinst du?
Also ich würde sie immer noch nicht über Bord werfen, weil es ist halt immer noch Vance Joseph. Und das Problem hat er jetzt auch nicht erst seit letztem Jahr gehabt mit den Tight Ends. Aber zumindest in Man-Coverage sollten sie jetzt deutlich besser aufgestellt sein.
Ja, ja, sehr schade, war immer sehr zuverlässig.
Das ist richtig, ja.
Aber die Seahawks waren auch nicht viel besser. Also die waren, glaube ich, direkt auf 2 in schlechteste Tight End. Cover-Defense. Runde 3, Pick Nummer 72, war dann der nächste Pick der Cardinals, also relativ lange Zeit ohne Picks. Tobi, wie überrascht warst du, dass Offensive Tackle Joshua Jones an der Stelle noch verfügbar war?
Ja, ich bin ja im Vorfeld der Folge nochmal ein bisschen ins Tape gegangen, habe mir noch ein bisschen was angeschaut und es wird immer, je mehr man irgendwie sieht, habe ich das Gefühl, es wird irgendwie immer unverständlicher, dass Josh Jones in Runde 3 erst gepickt wurde. Ich meine, schön für die Cardinals, ähnlich wie in Runde 1. Finde ich sehr beweglicher, sehr sicherer Blocker. Ich finde es immer sehr beeindruckend, wie, also auch wenn der Pass Rush kommt, wie ruhig er zur Seite verschiebt, den Gegenspieler spiegelt. Das ist halt, er überkompensiert dann nicht, wenn er meint, auf dem falschen Fuß zu sein, sondern hält immer seine Steps und hat mir sehr gut gefallen. Ja, also, ob er dann direkt Verstärkung in der NFL sein wird, ist immer schwierig. Lassen wir mal Rookie sein, aber ich fand George Jones sehr schön und der hätte bestimmt auch den Seahawks sehr gut gestanden.
Ja, davon gehe ich aus. Adrian, bist du auch ein Fan von dem Pick?
Ja, sehr. Also es war tatsächlich Pre-Draft mein Nummer 3 Tackle. Insofern habe ich das auch nicht nachvollziehen können. Also man kann es vielleicht so ein bisschen verstehen eben, dass er nicht für jedermann ist. Wenn wir jetzt aus NFL-Coach-Sicht denken, er hat halt in dieser in der Offense gespielt, die jetzt bestimmte Sachen von ihm einfach nicht verlangt hat. Er war jetzt ist nicht physisch der dominanteste, nicht der Mega-Mauler im Run-Game oder sowas. Er hat nicht das athletische Upside wie Becton oder Tristan Wirfs, um in der Draft-Klasse zu bleiben. Aber für mich war der halt auch gerade eben als Pass-Protector einfach so weit schon. Deswegen, ich mochte den sehr. Und jetzt, so wie es in Arizona eben ist, hast du ja gerade gesagt, dass er halt auch nicht sofort starten muss. Also so wird die Situation ja sein. Er ist ja erstmal Backup. Ist es für ihn halt perfekt, dass er dann noch so ein bisschen rangeführt werden kann, noch ein bisschen vielleicht auch physisch da weiter geformt werden kann. Aber er wirkt wie ein sehr, sehr intelligenter junger Mann. Und ich finde, also gerade eben das, was man in Pass Protection gesehen hat, hat halt mich extrem überzeugt. Und da gab es ja auch aus Cardinals Sicht, hat man sich das ja auch gefragt dann eben. Da gab es auch eine so ein Behind-the-Scenes-Video dann, was da abgeht, wieso der fällt und fällt. Und man, Arizona hat ja da nach Houston, wo er gespielt hat, haben sie ja sehr direkte Verbindungen über Kingsbury zu den Coaches, der die kennt, mit denen zum Teil irgendwie zusammengearbeitet hat. Und da war es auch so. Also man hat es halt nicht so ganz verstanden. Am ehesten eben vielleicht vor dem Hintergrund, dass halt Teams ihn in gewisser Weise limitiert gesehen haben. Aber ich glaube halt, nach Arizona wird er perfekt passen. Jetzt ist halt die Frage, wie man ihn genau ranführt. Die Idee scheint mir relativ klar zu sein, dass man ihn auf Right Tackle umschult, wo jetzt erstmal Marcus Gilbert startet, den man ja auch wieder zurückgeholt hat, und dann halt perspektivisch Jones ihn ersetzt. Also ich denke, das wird der Plan sein, weil auf der linken Seite wird DJ Humphreys vermutlich auch die nächsten Jahre bleiben. Und dann idealerweise hat man dann ab 2021 ein noch junges bis relativ junges Starting-Tackle-Duo.
Ja, also an der Stelle auf jeden Fall von meiner Seite auch ein ziemlicher Steal. Ich hatte die ganze Zeit gehofft, dass die Seahawks da nochmal zuschlagen, die ja auch in der zweiten und dritten Runde noch einige Picks hatten. Aber ja, aus Gründen, die uns nicht bekannt sind, haben sich ja nicht nur die Seahawks, sondern auch einige andere Teams dagegen entschieden, ihn zu picken. Von daher, Pech gehabt. Und damit kommen wir in Runde 4. Und Tobi, du hattest eben schon angedeutet, die haben die beiden Picks nicht so gefallen. An Stelle 114 Defensive Tackle Leki Fotu und an Stelle 131 ebenfalls Defensive Tackle Rashard Lawrence. Was hast du genau daran auszusetzen?
Ja, also nicht gefallen ist jetzt auch ein bisschen überspitzt, muss man ganz klar sagen. Adrian kann gerne dazwischengrätschen. Also mir gefällt Leki Fotu auf jeden Fall erstmal besser. Für mich der stärkere Defensive Tackle. Ich fand bei ihm sehr gravierend, wie unterschiedlich es ist, wenn er wie wenig er sich durchsetzen kann, wenn er mit zu hohem Pad-Level spielt und wie stark er dann aber doch in der Laufverteidigung ist oder auch im Pass-Rush, wenn er mit niedrigem Pad-Level spielt. Und das ist eigentlich so eine technische Sache, die man, glaube ich, auch relativ einfach trainieren kann, also einfach in Anführungsstrichen. Aber das ist für mich coachbar und sonst finde ich den Spot, an denen halt ein Defensive Tackle gepickt wurde, erstmal grundsätzlich gut. Aber Rashard Lawrence, da, ich weiß nicht, also der wirkte weder kraftvoll noch athletisch, schnell, Pass-Rush-Technik irgendwie auch nicht wirklich ausgeklügelt. Also ich meine, gut, das muss man einfach vielen Defensive-Line-Spielern aus dem College erstmal lassen. Also ich glaube, irgendwie so Pass-Rush-Techniken, wirklich gute Handarbeit, das haben da auch wirklich nur die absoluten Top-Leute, die dann vom College kommen. Aber ich weiß noch nicht ganz genau, was jetzt der Plan dahinter sein soll, die beiden Spieler auch so zeitnah beieinander vielleicht zu nehmen, ob das vielleicht der beste Spieler für die Cardinals auf dem Board war. Da kann jetzt bestimmt Adrian auch noch mal ein bisschen weiter ausholen und ein bisschen was zu sagen, was er dazu denkt.
Also ging mir im ersten Moment ähnlich, muss ich auch ehrlich sagen. Also Foto, den Pick habe ich verstanden, weil Defensive Line war letztes Jahr einfach ein Riesenproblem, auch in der Rotation, auch in der Tiefe. Und da haben sie ja jetzt Jordan Phillips geholt in der Free Agency und dann jetzt eben Leki Fotu in Runde 4. Dachte ich, okay, das ergibt Sinn, da musste man echt auch nochmal was machen, dass sie halt den zweiten noch nehmen, statt da vielleicht irgendwie ein Cornerback oder ein Receiver oder was für die Interior O-Line so perspektivisch zu holen. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Also für mich ist Fotu auch das bessere Prospect und der Spieler, von dem ich mir auch früh dann und auch in der Entwicklung aber auch mehr erwarte, hat halt einfach eine brutale Power, das muss man einfach sagen. Und der kombiniert diese Power halt mit einem ersten Schritt, der wahnsinnig explosiv ist. Und dann hast du halt schon mal ein ganz gutes Paket. Und Lawrence ist halt auf jeden Fall athletisch limitiert. Ich weiß es nicht, ob es vielleicht so in die Richtung ein bisschen auch ein Character-Pick war, weil Rashard Lawrence ja Team-Captain LSU gilt so als ein absoluter Leader, dass das vielleicht da auch mit reingespielt hat. Alles, was ich ihm zum Board noch sagen kann, ist, dass er wirklich auf dem Board dann der nächste Spieler tatsächlich war. Also die Cardinals machen ja diese Behind-the-Scenes-Doku, Flight Plan heißt die, wo sie auch wirklich dann, also Material dann auch dementsprechend zur Verfügung stellen. Und da sieht man eben, wo sie den, ich glaube, es ist direkt, nachdem sie Foto gepickt haben, sagen sie im Prinzip, okay, und wenn er noch da ist bei unserem nächsten Pick, dann nehmen wir Lawrence. Also es war schon so der, den sie dann als nächstes haben wollten. Für mich eben jetzt aus Need und auch aus Qualität des Spielers sportlich gedacht Sicht, hätte ich ihn da jetzt auch nicht genommen. Aber vielleicht eben wirklich Richtung Character, Leadership, sowas gedacht.
Ja. Ja, man muss ja auch nicht alle Picks verstehen. Das muss man genau. als Seahawks-Fan oftmals erfahren,
okay,
dass, dass manche Boards von den Verantwortlichen dann einfach mal so völlig anders aussehen als die, die dann die Experten von verschiedensten Seiten sich da zusammenschreiben. Aber gut, am Ende gibt dann Erfolg recht und ja, mal schauen. In Runde 6 kam dann noch Linebacker Evan Weaver dazu. Tobi, was hast du dir über den noch so notiert?
Erstmal eine körperliche Erscheinung. Ich war, also wirklich fast so ein bisschen speckig auch. aber High-Motor-Guy, also wie jeden Snap irgendwie, also was mir immer sehr gefällt ist, wenn das Play nicht zu dir hinkommt, dann geht zum Play. Also das sieht man irgendwie oft auch bei manchen Spielern, die dann da einfach so stehen bleiben und das hat man bei Weaver meiner Meinung nach überhaupt nicht gesehen, dass er immer versucht hat, immer noch einen Impact aufs Play zu bekommen, war sehr stark in der Run-Verteidigung, da kann Adam nochmal sagen, wie vielleicht die Laufverteidigung letztes Jahr bei den Cardinals aussah, also da finde ich es auf jeden Fall ein guter Laufverteidiger, Pass-Rush, also ich habe hier auch mehrere Quarterback-Sacks, aber meistens als Free-Rusher, da kann man natürlich jetzt drüber streiten, ob er da irgendwie gut die Offense-Line gelesen hat und durch die Lücke oder ob einfach er der Nutznießer der ganzen Blitzpakete oder sowas war. Aber ja, für die Runde ein vernünftiger Pick, kann die Laufverteidigung eventuell nochmal stärken und vertretbar.
Ich denke, er wird Special-Teamer vor allem sein, ehrlicherweise. Also ich denke, er wird ja so in der zweiten Reihe sein, was die Linebacker angeht. Also er wäre dann Backup wahrscheinlich von Jordan Hicks in der Mitte. Bei Cal war der ja eine absolute Tackling-Maschine auch, also unfassbar viele Tacklings auch gesammelt. Aber Arizona hat halt so eine Sache, die man auch gesagt hat, die man dieses Jahr im Draft adressieren will in den mittleren, späten Runden, ist eben Special-Team. Und deswegen denke ich, dass da sein Platz sein wird, primär mit halt so einer Backup-Linebacker-Rolle noch dazu.
Ja, und dann in Runde 7 mit dem letzten Pick der Cardinals nochmal einen Running Back gepickt. Die Cardinals zeigen, dass man Running Backs auch durchaus erst am Ende des Drafts picken kann und da trotzdem noch ganz gute Jungs bei rumkommen. Und zwar ist es Eno Benjamin geworden. Das war ein ziemlicher Draft-Crush von mir. Also den mochte ich relativ gerne tatsächlich. Ich habe mir vergleichsweise viel Tape angeguckt von ihm. Und ja, war dann etwas enttäuscht, dass die Seahawks nicht zugeschlagen haben, zumal sie in der vierten Runde sogar noch einen Running Back geholt haben mit DJ Dallas. Aber so ist Benjamin dann eben durchgerutscht zu den Cardinals. Und ja, vor allen Dingen, wenn man dann tatsächlich Drake nicht verlängern sollte nach der Saison, ist er ja hinter Edmonds schon in einem ganz guten Spot, um dann vielleicht auch sogar, vielleicht diese Saison sogar schon, aber wahrscheinlich dann nächste Saison eine tragende Rolle zu spielen. Oder meinst du, der wird jetzt erstmal dauerhaft nur so ein Backup bleiben, Adrian?
Nee, ich könnte mir schon vorstellen, dass das, so wie du es gesagt hast, die Richtung ist. Also, dass man ihn jetzt langsam ranführt, schaut eben, wie gut funktioniert das alles, Protection, Scheme lernen, solche Geschichten. Und er dann eben nächstes Jahr hier, also kommende Saison hier und da reingeworfen wird und dann das Jahr drauf eine Chance hat, als Starter zu übernehmen. Also, ich mochte den auch sehr, war ähnlich wie Josh Jones, ein Spieler, den ich deutlich höher offensichtlich gesehen habe als die NFL. Also für mich war Benjamin der Nummer 4 Running Back insgesamt in diesem Draft. Also ich hatte den wirklich sehr, sehr hoch im Vergleich. Ist halt einfach ein Back, der eine unglaubliche Agilität hat und dazu aber auch eine Beschleunigung halt und Verteidiger aussteigen lässt und Yards kreiert. Und ich glaube, der wird auch wieder extrem gut in diese Offense reinpassen. Und deswegen denke ich auch, dass er relativ früh eine Rolle bekommen kann. Und also so einen Back in der siebten Runde dann zu bekommen, finde ich, ist dann tatsächlich echter Value. Und da hast du halt einen Spieler, der wahrscheinlich auch, ja, also ich glaube, der wirklich auch einen Impact in der Offense haben kann. Sei es vielleicht auch erst ein Jahr später, aber von der Art und Weise, wie er als Running Back eben auch Yards kreiert, plus er kann auch Routes aus dem Backfield laufen, glaube ich halt, dass du da echt einen, also ich würde es mal einfach so ein bisschen provokant formulieren. Ich glaube, Eno Benjamin in Runde 7 ist ein deutlich besserer Value als Clyde Edwards-Helaire in Runde 1.
Ja. Ja, das wird für einige jetzt vielleicht ein bisschen provokant kommen, aber ich verstehe es auf jeden Fall. Also für mich auch auf jeden Fall ein Spieler, den ich gerne gehabt hätte. Und ich hoffe sehr für die Seahawks, dass DJ Dallas richtig aufdreht, weil wenn der jetzt nichts zustande bekommt und so ein Benjamin noch auf dem Board wäre, dann werde ich richtig sauer. Gut, das wäre es soweit zum Draft. Also ich denke mal, alles in allem kann man sagen, auf jeden Fall einer der besseren Drafts. Waren ja gar nicht so viele Picks, die Cardinals am Ende hatten, aber ich denke mal, doch größtenteils gut investiert.
Ja.
Ja. Dann kommen wir zum Ausblick auf die Saison 2020 und müssen uns ein bisschen die Frage stellen, ja, ist das jetzt noch Übergangsjahr oder sind die Cardinals schon so weit, vorne mit anzugreifen? Vielleicht nicht direkt als Division-Sieger, aber Adrian, traust du den Cardinals Platz 2 zu, um es vielleicht mal so zu formulieren?
Traue ich ihnen das zu? Ja. Ich glaube, das ist jetzt nicht völlig unrealistisch. Ich vermute, dass die Division insgesamt ein gutes Stück enger zusammenrückt. Also ich denke, die Niners werden ein bisschen runterkommen. Ich denke, die Seahawks werden vielleicht eins weniger gewinnen als letztes Jahr. Und dann werden die Rams und die Cardinals dahinter irgendwie so unter sich ausmachen, wer da am ehesten angreifen kann. Aber mich würde es zum Beispiel nicht wundern, wenn Platz 4 in der Division am Ende 8 Spiele gewinnt. Also ich glaube, das wird eine sehr starke, qualitativ sehr starke Division sein, wo die Teams aber auch näher zueinander rücken. Und ich denke, für Arizona eine realistische Prognose, was nach oben angeht, ist eben, dass du bis zum Ende um eine Wildcard mitspielst und vielleicht auch eine bekommst. Aber ich glaube halt mehr als, also 10 Siege wäre für mich schon echt, das wäre für mich schon mehr, als ich jetzt erwarten würde. Ich habe es ja vorhin schon mal kurz angedeutet, 9 Siege ist so das, wo ich sage, das wäre so mein realistischer Best Case. 10 Siege, da müsste schon dann wirklich sehr, sehr viel, sehr, sehr gut laufen. Und gut, alles drüber hinaus sowieso. Aber ich glaube, eine Wildcard, um eine Wildcard bis zum Schluss mitzuspielen und dann vielleicht auch mit ein bisschen Glück eine Wildcard zu bekommen, das ist, denke ich, so ein realistischer Best Case für Arizona.
Ja, zumal ja auch ab dieser Saison ein 7. Platz verfügbar sein
wird.
Ja. Von daher vielleicht noch mal eine Chance mehr. Wenn man sich die anderen Divisions anguckt in der NFC, würde ich der NFC West auch am ehesten tatsächlich zutrauen, dann 3 Bewerber in die Playoffs zu schicken. Von daher, wer weiß, vielleicht sind es die Cardinals. Zutrauen würde ich es ihnen, gönnen würde ich es ihnen auch. Tobi, was meinst du, was genau, also welche Entwicklung darf man jetzt von Kyler Murray erwarten? Wir haben vorhin schon ein bisschen drüber geredet. Glaubst du, er kann, was sein zweites Jahr angeht, in Richtung Mahomes und Jackson schielen oder ist das noch zu hoch gegriffen?
Mahomes und Jackson ist natürlich schon ein sehr großer Sprung, würde ich jetzt nochmal behaupten. Aber ich bin Fan von Kyler Murray. Ich finde, die Entwicklung, die er im Laufe des letzten Jahres gemacht hat, war schon sehr gut. Und ich sehe jetzt dann, wenn es nicht irgendwie so ein ähnlicher Fall wird wie Baker Mayfield bei den Browns, wo dann die Offense-Line ihn komplett alleine gelassen hat und am Ende Mayfield, glaube ich, auch irgendwie Geister gesehen hat und total schlecht gespielt hat. Wenn Murray etwas bessere Umstände hat, dann sehe ich da eigentlich nur, dass die Formkurve nach oben geht und die Entwicklungskurve. Und dann mache ich mir irgendwie um Kyler Murray sehr, sehr wenig Sorgen im nächsten Jahr und denke aber noch nicht, dass er Mahomes und Jackson-Level sein wird, aber ein sehr ordentlicher Quarterback. Sehr, sehr ordentlich.
Ja, das kann man, glaube ich, erwarten. Jetzt hat man so ein bisschen, also ich habe zumindest den Eindruck, dass die Cardinals gerade auch so, vor allen Dingen in den deutschen Medien, auch so im deutschen Mainstream, also auch so in Richtung NFL Deutschland oder RAN.de, dass die Cardinals da so ein bisschen Hype auch bekommen und von immer mehr Leuten jetzt als Überraschungskandidat gesehen werden. Und zwar so viele, dass man eigentlich gar nicht mehr von Überraschung reden kann. Meinst du, die Erwartungen werden jetzt schon ein bisschen zu hoch? Also wie gut müssen die Cardinals jetzt eigentlich werden, um den gemeinen Fan überhaupt noch positiv zu überraschen?
Ja, ich glaube, wenn der Hype so, wie du es gesagt hast, zum Teil wirklich schon da ist und dann zum Teil noch weitergeht, dann müssten sie ja schon fast die Division gewinnen, um wirklich eine positive Überraschung zu sein. Also da ist es, ja, das trägt sich auch gerne dann mal selbst so ein bisschen. Also irgendwo fängt es dann an und dann springt gern jeder so ein bisschen drauf und dann auf einmal schreibt irgendwie jeder über das Team und es ist natürlich, die Parallele ist natürlich da. Du hast einmal den Mega-Receiver jetzt irgendwie bekommen. Du hast den Quarterback im zweiten Jahr, wo du jetzt ja auch schon ein, zwei Mal die Parallele gemacht hast. Was man natürlich nicht vergessen darf, ist, dass Mahomes und Jackson in Teams kamen, die deutlich weiter waren als die 2018er Cardinals. Deswegen muss man da einfach realistisch sein, glaube ich. Und meinen Take zu Murray so ein bisschen in Richtung Top-10-Quarterback zu gehen. Das wäre so der realistische Take.
Ja. Dann nächste Saison, beziehungsweise nach der Saison dann die RAN-Headline aus für die Cardinals in der Wildcard. Riesenenttäuschung. Ist Kingsbury noch der Richtige? Ja, also da ist sicherlich dann die Frage, ja, wie gut müssen die Cardinals werden? Aber ich traue ihnen wirklich zu, dann eben auch oben mitzuspielen. Ja, auf jeden Fall einen deutlichen Schritt zu machen. Tobi, hast du noch irgendwas in Richtung Ausblick für die Cardinals oder haben wir alles abgehakt.
Nee, ich habe nicht viel hinzuzufügen. Diese Parallele Cleveland Browns, also so eine Cardinals, finde ich, also ziehe ich immer mal wieder, weil da, also bei den Browns hieß es ja auch, die Division wird locker gewonnen und ab jetzt wird alles runtergespielt. Das sollte man vielleicht einfach mal so ein kleines bisschen bremsen. Ich glaube auch nicht, dass die Cardinals auf kurzfristigen oder direkten Erfolg ausgelegt sind. Das Projekt hat Zeit. Alles ab 8-8 oder wenn sie 8-8 spielen, dann ist es eine völlig vernünftige Saison von den Cardinals gewesen. Und wie Adrian ja sagt, der Best Case, zum Beispiel 9 Siege oder mehr, dann muss dann auch jedes Rad ins andere greifen. Und für so eine mehr oder weniger perfekte Saison, sowas kann man nicht seriös prognostizieren, finde ich. Also kann eine der Überraschungsmannschaften werden. Viele Sachen sind schon da. Aber jetzt die Cardinals sonst wohin zu schreiben, hinzureden, das bringt ja gar nichts. Also eine stetige Entwicklung ist sehr wichtig und alles Weitere kommt dann.
Ja, ich denke auch. Also damit wären wir am Ende unseres Cardinals-Überblicks angekommen. Ich hoffe, wir konnten allen Zuhörern, die es mit den Seahawks halten, so einen kleinen Einblick über unseren Division-Rivalen liefern. Und jetzt gibt's im Two-Minute-Warning noch einmal eine kurze Speed-Prediction, die wir jetzt auch mit allen Gästen machen werden, die in Zukunft auch bei uns sind. Also seid gespannt.
Two-Minute-Warning. Was sonst noch wichtig ist?
Genau, und zwar wollen wir Adrian jetzt mal richtig schön festnageln. Das, was Experten eigentlich nicht so gerne haben, sich genau festlegen. Und zwar wollen wir gerne von dir einmal eine Tabelle haben. Und zwar mit Record. Also einmal bitte von 4-1 dich bitte einmal festlegen. Was glaubst du, wer landet wo und mit welchem Rekord?
Ich denke, dass die Niners die Division nochmal gewinnen. Ich denke, dass San Francisco 11 und 12, zwischen 11 und 12 gewinnt. So in diese Richtung, sage ich jetzt mal, 11 und 5. Dann die Seahawks dahinter. Vielleicht der gleiche Rekord, vielleicht irgendwie 10 und 6. So diese Kategorie. Dann tippe ich auf Arizona mit einer 8-8 Bilanz und dann die Rams auf Platz 4. Ich sage jetzt mal 7-9, aber es wird mich auch nicht wundern, wenn die auch 8-8 gehen.
Alles klar. Rams kommen dann nächste Woche. Den werde ich das dann auch so sagen, dass du die ganz unten platziert
hast. Ich glaube, die Rams, weil du vorhin gefragt hast wegen Übergangsjahr, ich glaube, die Rams sind halt jetzt ein bisschen in so einem kleinen Übergangsjahr, weil sie jetzt halt den Gurley-Vertrag losgeworden sind und Cooks losgeworden sind und so. Und da sehe ich halt schon so ein bisschen das Potenzial für so ein Übergangsjahr, wo man sich so ein bisschen regroupen muss. Und Arizona ist halt in so einem Übergangsjahr, aber in der Theorie zumindest im Übergang auf dem Weg nach oben.
Ja. Ja, ich denke auch. Genau, dann werden wir unsere Predictions nach der Folge auch nochmal festhalten und dann wirst du auf Social Media schön darauf festgenagelt werden und nach der Saison fliegt es dir dann um die Ohren, wenn die Seahawks souverän mit 16-0 an der Spitze der Division herausmarschieren. Darfst du jetzt noch einmal kurz Werbung machen für Downset Talk, einmal sagen, wo man euren Podcast anhören kann, wo man dich bei Twitter findet und dann wären wir auch durch soweit.
Genau, also ihr findet den Podcast eigentlich überall, wo es Podcasts gibt, iTunes, Spotify. Findet uns auf Social Media auch, Downs the Talk, müsste eigentlich dann relativ früh euch vorgeschlagen werden. Wie gesagt, wir sind jetzt gerade in der Sommerpause. Falls ihr aber die bisherigen Folgen noch nicht gehört habt, dann könnt ihr natürlich alle Division-Previews schon mal nachhören. Und am 20. August sind wir dann zurück und dann ab dann wieder ganz normal wöchentlich. Wir reden inzwischen auch über College Football ab und zu mal alle 2 Wochen in einem Sonderformat. Also auch das findet ihr bei uns auf den sozialen Kanälen auf jeden Fall immer angeteased. Und mich auf Twitter findet ihr unter @adrianbb89.
Perfekt. Und dann beenden wir die Folge immer mit einem schönen Ausspruch. Wir wären sehr froh, wenn du uns dann einfach einmal kurz nachsprechen
damit das kann ich im Zuge der Neutralität natürlich nicht machen.
Wir müssen darauf bestehen. Damit verabschieden wir uns wie immer mit einem herzlichen Go Hawks.
Go Hawks.
Na gut, dann nicht.
Touchdown Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.